Herzlich willkommen zur 329. Folge des Sneak Pods. Wir haben uns bei den Nerdingers versammelt, um A Long Way Down zu besprechen. Mit mir hier natürlich die Nerdingers, Claudia.
Hallo.
Und Marc.
Howdy.
Und mindestens ein Krüger.
Genau, das bin ich, der Bob. Hallo.
Und der Katz.
Und der Katz. Hallo Katz.
Miau.
Nee. Naja. Hey.
A Long Way Down. Worum ging's?
In A Long Way Down sehen wir gleich zu Beginn des Films den Selbstmordversuch von Pierce Brosnan. Er spielt einen Morning-Show-Fernsehmoderator, wohl jahrzehntelang sehr erfolgreich, ein bekanntes Gesicht in der Stadt, in London, glaube ich, spielt es. Oder ich glaube in England, aber es ist nicht so richtig wichtig, wo jetzt genau, ich glaube in London. Er steigt auf ein Hochhaus in der Silvesternacht und möchte runterspringen. Hat sich auch gut vorbereitet, er weiß, dass da oben irgendwie so eine Brüstung ist mit Stacheldrahtzaun und so, hat sich eine Leiter mitgebracht, damit er da hinüberkommt und dann runterspringen kann. Und er wird aber gestört von Toni Collette, die kommt auch und sagt dann erstmal so, ach ja, ich warte, bis sie weg sind, ich würde dann auch gern so, sie will, also ist die Silvesternacht, die beliebteste Nacht für Selbstmorde von Hochhäusern offensichtlich. Und jetzt ist es dann aber so, dass dann kann er nicht mehr. Und es tauchen noch zwei weitere Möchtegern-Selbstmörder auf. Der eine gespielt von Aaron Paul, also wie heißt er?
Breaking Bad.
Jesse Pinkman. Und Imogen, oh Gott, wie heißt sie weiter?
Poots,
ja genau. Das ist die vierte im Bunde. Völlig durchgeknalltes Partygirl, das auch bitte da oben runterspringen möchte. Jeder hat so seine eigenen Gründe, warum er das tun möchte. Aber so zu viert da oben können sie dann halt nicht.
Gibt es irgendeinen Grund, warum das so ein bevorzugter Spot dafür ist? Oder?
Es ist halt einfach irgendwie eins der Hochhäuser, wo das üblicherweise so stattfindet. Ich glaube, jede Großstadt hat so ihre Spots, wo sowas gemacht wird.
Wo man
wird.
Sich trifft dafür.
Die Silvesternacht ist halt offensichtlich auch so ein Klassiker, wo die Fallzahlen sich da häufen. Und unsere vier Kandidaten können nun also offensichtlich jetzt nicht vollziehen, was sie geplant hatten, was vielleicht ja auch ganz gut so ist. Und schließen dann einen Pakt miteinander, es nicht nochmal erneut zu versuchen vor dem nächsten Tag, wo wieder die Fallzahlen steigen, das ist der Valentinstag am 14. Februar. Also haben sie jetzt 2,5 Monate Zeit, die sie quasi miteinander diesen Pakt haben, sich nicht nochmal versuchen umzubringen. Und das schweißt diese vier Kandidaten, die sich gar nicht kannten, auf eine seltsame Art und Weise zusammen. Also wir begleiten die dann so nach und nach in den nächsten Wochen. Und natürlich haben wir da einen Promi mitten in der Runde, weshalb dieser Pakt irgendwann an die Presse gerät. Und das wirbelt einiges durcheinander in dem Leben dieser vier. Und wir kriegen dann so ein bisschen Ausschnitte aus den Lebensgeschichten gezeigt, wie das dazu kam, warum jeder jetzt vielleicht zu dieser Entscheidung gelangt ist, dass er das machen wollte. Und ob man da, der eine hat vielleicht bessere Gründe als der andere und wie sie sich halt jetzt gegenseitig beeinflussen und wie dieser Presserummel sie unter Umständen beeinflusst. Und das Ganze ist für die erste Hälfte, finde ich, sehr unterhaltsam und sehr liebevoll gemacht. Also am Anfang mochte ich den Film sehr. Und dann geht es irgendwann, driftet es für mich irgendwie so ins Kitschige und ins so. Es wird dann irgendwann nicht mehr glaubwürdig. Also es passieren dann so ein paar Dinge, die ich jetzt nicht erzählen darf, aber die Reaktionen der Leute aufeinander, wie die Chemie unter den Vieren so sich weiterentwickelt und natürlich gibt's dann irgendwann Streit in der Gruppe und so, das muss man jetzt, kann man sich alles überlegen, was da so alles für Emotionen verhandelt werden müssen, aber ein paar Sachen davon fand ich extrem unglaubwürdig und irgendwann dann nur noch so, das müssen wir jetzt auch noch machen und das konstruieren wir jetzt irgendwie hin, dass da jetzt mal dieser Streit oder jener Streit vom Zaun gebrochen wird und dann, ach, jetzt müssen sie sich wieder vertragen, dann müssen wir auch irgendwas hinkonstruieren und ich fand dann einfach irgendwann die Motivation nicht mehr nachvollziehbar. Es geht dann auch noch ganz schön erzählt zu Ende eigentlich, aber zwischendrin hat er mich irgendwo verloren. Mhm. Aber dennoch würde ich den schon empfehlen wollen, weil er ist einfach zu, er ist sehr lustig zwischendrin an vielen Stellen, weil
das
natürlich.
Das ist ja eine Nick Hornby-Verfilmung, oder?
Genau. Ja. Und er ist ziemlich lustig zu weiten Teilen, aber er hat auch immer wieder so nachdenkliche Momente. Und natürlich ist das Grundthema ja eigentlich so schon vier Leute, die sich überlegt haben, ihr Leben zu beenden. Ist ja jetzt nicht unbedingt gerade die Happy Place zum, für den Film, wo er anfangen könnte. Aber wie gesagt, ich fand es irgendwann so ein bisschen unglaubwürdig. Der Katz labert dazwischen. Außerdem wollte er gerade Klebstoff schnüffeln. Kleine Drogenkater hier. Ja. Wenn ich das in Punkte gießen müsste, würde ich irgendwo vielleicht so bei 6,5 rauskommen oder so. Also man kann man schon auf jeden Fall gut gucken, aber hatte Schwächen, finde ich, deutliche. In dem, wie glaubwürdig ich die Figuren zwischendrin fand. Vor allem Pierce Brosnan am Anfang noch sehr glaubwürdig, aber dann irgendwann fängt ja so ein Schmierentheater an und das habe ich ihm einfach nicht abgekauft. Es war irgendwie unrealistisch, auch wie es, vielleicht war es die Übersetzung, keine Ahnung, aber ich fand einfach, wie er dann da so in so einem Hotel beim Frühstück da rumpöbelt und so, das war, die Motivation war nicht richtig zu verstehen, es war irgendwie komisch, er machte da plötzlich Dinge, wo ich dachte, hä, was soll das? Ja, Aaron Paul spielt im Grunde dieselbe Rolle, also man hat schon das Gefühl, die haben ihn genau deshalb da hingecastet, weil diesen Slacker spielt, der so ein bisschen so, die Welt ist mir egal, so geh weg und alles ist ihm irgendwie zu viel und alle gehen ihm auf den Keks, am liebsten wird er in Ruhe gelassen werden. Und diese ganzen, wie er immer so in die Kamera guckt und wie er dann auch nicht in die Kamera guckt, alles sind diese Bewegungen, das ist alles irgendwie exakt Jesse Pinkman. Also ich hatte das Gefühl, er hat jetzt halt gerade keine Meth-Küche im Auto, aber ansonsten ist es derselbe Kerl. Diese Imogen Boots, ja, die ist lustig. So macht die Rolle ganz, ganz gut. Toni Collette spielt eine wunderbar verspießerte Frau, die jegliche Freude am Leben verloren hat und dann vorübergehend zwischendurch mal so ein paar Freuden, die sich andere Leute in ihrem Leben gönnen, mal so ein bisschen wiederentdecken darf und davon so überwältigt wird, das spielt sie wirklich toll. Also das kann man, das ist gut gemacht. Die Rolle finde ich auch eigentlich noch am glaubwürdigsten, wobei die Verspießerung, der sie anheimgefallen ist, vielleicht schon fast vollkommen überzeichnet ist am Anfang, aber gut. Geschenkt. Kann man gucken.
Okay. Aber das klingt a long way down. Nach
gebräuchlich. Ja, die Bewertungen waren auch, diese E-Kino-Sneak-Auswertung lag irgendwie bei 70% plus oder so. Okay. Also es war,
kam ganz gut,
also 70% Daumen hoch und der Rest verteilte sich dann. War okay.
Gut.
Ja. Und der Film geht im Grunde dann genau diese 8 Wochen und dann ist natürlich spannend, was passiert am 14. Februar. Springen sie oder springen sie nicht? Gehen sie überhaupt wieder aufs Dach oder gehen sie nicht?
Du meinst, es wird schlimmer als im Blumenladen am 14.
Es ist zumindest, sagen wir mal, die Einsätze sind höher als im Blumenladen. Da kommst du mit $7.50 hin und da musst du schon ein bisschen mehr auf setzen. Ja.
Tja, na gut. Ja. Klingt jetzt nicht wie die Art Film, die man unbedingt nachholen muss, aber wenn er einem mal über den Weg läuft,
kann
man ihn gefahrlos anschauen, vielleicht.
Und er hat halt so, dadurch, dass das Thema Selbstmord, über das man normalerweise ja irgendwie keine Witze macht, so in dem Sinne, und er das schon aber schon am Anfang deutlich mit einem Lächeln nimmt, also fängt so ganz ernst an und dann, wenn die sich dann da oben treffen und sich gegenseitig dabei stören, so jetzt kann ich aber nicht mehr, ich kann jetzt hier nicht runterspringen, wenn sie gucken, können sie, ich gehe hier rüber und drehe mich um. Nein, das reicht nicht. Dann wird es lustig. Und dann.
Aber das fand ich damals bei About a Boy, auch Toni Collette natürlich damals, auch Nick Hornby-Verfilmung, fand ich so super, wie das gemacht war, weil da war sie ja eben so eine überzogene, esoterische Wahnsinnsfrau, die dann irgendwie ihren armen Sohn terrorisiert und sich dann irgendwie umbringen will und so. Und da war es eben so, da war einerseits so die Tragik dieser Situation eben auch, was es für ihren Sohn bedeutet und so, war klar, aber gleichzeitig war sie eben als Figur trotzdem lustig. Also es gab trotzdem so ein, ja, eben immer eine lustige Ebene zu dem, was eigentlich doch schrecklich auch war und so. Das fand ich sehr, sehr, sehr gelungen, den Tonfall damals.
Ja.
Ja. Na gut.
So ist das.
Wir haben noch was anderes gesehen, nämlich Marc und ich den Veronica Mars Film am Freitag, also gleich zur ersten Gelegenheit. Nachdem wir nächste Woche darüber geredet haben, dass unklar ist, ob er jemals in ist da.
Das wusste ich nicht.
Wir haben ihn gesehen. Ja. Macht ja nichts. Ja, also wir haben ja in der Vergangenheit schon drüber geredet. Hinlänglich bekannt ist ja, dass dieser Film zustande gekommen ist, basierend auf einer Kickstarter-Kampagne, dass es die Serie gab vor 7 Jahren, 3 Staffeln und die hat eben nicht so die Quote erreicht, die sie gebraucht hätte, um am Leben zu bleiben, aber hatte eben eine sehr, sehr treue Fangefolgschaft, die dann hinterher immer irgendwelche Aktionen gestartet haben, um ja irgendwie die Macher dazu zu motivieren, entweder noch weiterzumachen oder eben zumindest einen Film zu machen, um es zu Ende zu bringen. Veronica Mars, wer sie immer noch nicht kennt, ist eben damals dieses Highschool-Mädchen gewesen, das gleichzeitig als Privatdetektivin tätig ist, weil ihr Vater Privatdetektiv ist und sie dann eben sowohl für ihn arbeitet, aber eben auch so kleine Fälle in der Schule immer wieder übernimmt. Und was das Problem, was sie ja immer hatten, war, also es hieß eben immer von dem Macher der Serie, Rob Thomas, und der Hauptdarstellerin, Kristen Bell, hieß es ja immer, wir würden gerne den Film noch machen. Und lange Zeit hieß es ja auch so, naja, wir müssen das machen, solange sie noch nicht zu alt ist, um eben da irgendwie nochmal anzuknüpfen. Und jetzt haben sie dann eben, als sie den Film gemacht haben, haben sie gesagt, okay, wir sind jetzt 10 Jahre später. Veronica ist aus ihrer Heimatstadt Neptun weggegangen und hat Jura studiert und steht jetzt kurz davor, in New York einen Job in irgendeiner ganz tollen Top-Kanzlei anzunehmen. Und in diesem Moment wird sie angerufen von Logan, der damals in der Serie eben einerseits so der Bad Boy war und andererseits eben so ihre große Liebe, mit dem es aber eben immer Probleme gab. Und sie hat sich ja dann, also wir sehen jetzt, sie ist in diesem Moment zusammen mit dem Mann, den es in der 3. Staffel der Serie eben auch gab, der sozusagen das positive Gegenstück war, der nette Junge, der verlässliche und so weiter, mit dem ist sie jetzt in diesem Moment zusammen, aber sie lässt dann erstmal alles zurück und geht zurück nach Neptun, um eben Logan zu helfen, weil... Ja?
Hat denn die Serie am Ende der 3. Staffel irgendwie große Handlungsfäden offen gelassen, wo man sagen würde, das musste jetzt noch?
Also die Serie hat eigentlich alles auf eine Weise offen gelassen, die kaum zu glauben ist. Normalerweise ist ja selbst so, dass am Ende einer Staffel gewisse Dinge zu Ende erzählt werden. Bei mir war es so, als ich die letzte Folge der 3. Staffel gesehen habe damals, habe ich überhaupt nicht verstanden, dass das die letzte Folge ist. Und ich habe dann irgendwie auf der DVD versucht, weiterzuschauen. Ja, also. Ich dachte so, was? Das war's. Also es war wirklich so, es waren die Dinge so spektakulär nicht zu Ende erzählt, dass du wirklich, also schon deswegen war das, glaube ich, auch, dass die Fans immer dachten...
Diese Handlungsfäden hat man jetzt irgendwie aufgenommen, trotz 10-Jahressprung, oder?
Naja, wie? Also... damals wurden so die Kriminalfälle zu Ende erzählt, aber eben so, was mit Veronica ist und was mit ihrer Beziehung mit Logan ist und sowas, das wurde alles überhaupt nicht erzählt. Mhm. Und letztendlich sagt der Film jetzt, sie ist damals der Situation entflohen. Sie ist einfach weggegangen. Sie hat sich einfach rausbewegt und sich nicht mehr damit beschäftigt. Und jetzt wird sie eben, dadurch, dass ihr Ex-Freund Logan unter Mordverdacht steht, wird sie zurück nach Neptun gerufen und sie soll ihm eben helfen. Und gleichzeitig gibt's dann auch noch, es gibt so eine Highschool-Reunion, wo sie eigentlich nicht hingehen will und sie wird dann, naja gut, sie trifft dann eben doch mit bekannten Leuten zusammen. Der Film hat, also was dem Film ganz, ganz deutlich anzumerken ist, ist, dass die Macher hier einen Film für die Fans machen wollten. Es wird zwar so erklärt, damit auch jemand, der die Geschichte nicht so kennt, da irgendwie einsteigen kann. Da kann der Marc vielleicht gleich auch noch zu sagen, genau. Aber es ist ganz, ganz deutlich, dass sich eine Riesenmühe gegeben wurde, dem gerecht zu werden, was die Fans, die ja hier tatsächlich jetzt auch durch die Kickstarter-Kampagne eben die Sache finanziert haben, dass die auf ihre Kosten kommen. Deswegen, es kommen eine Menge so, also es tauchen wahnsinnig viele alte Figuren wieder auf. Es gibt eine Menge so Rückverweise in die Vergangenheit. Der Film versucht ganz stark, die Sachen wieder einzufangen, die eben so den Wert der Serie ausgemacht haben. Die Serie ist eben sehr... ist sehr auf so eine bisschen bissige Weise sehr lustig geschrieben. Also Veronica ist eben immer so, allen anderen ist sie so einen Schritt voraus, sie ist sehr schlagfertig und so, hat so immer so ein bisschen so einen Sarkasmus, und dann gibt's eben so Wortgefechte zwischen ihr und ihrem Vater, die verstehen sich unheimlich gut, aber haben eben immer so ein bisschen so einen ironischen Grundton und mit ein paar anderen Leuten. Und das versucht eben jetzt der Film auch. Und es ist eben ganz, ganz deutlich, dass der Film versucht wirklich den Serienfans jetzt den Abschluss ihrer Geschichte zu liefern. Und das finde ich sehr beachtlich, wie ernst er diese Aufgabe nimmt. Mhm. Die Frage ist eben dann, ob dafür nicht für den Film ein bisschen ein Problem entsteht. Also wie gut das dann so im Filmischen funktioniert. Vielleicht, Marc, möchtest du erstmal was dazu sagen, wie du den Einstieg in die Veronica Mars Welt durch den Film jetzt empfunden hast. Funktioniert das, wenn man die Serie nicht so verfolgt hat oder so?
Und alle Seitenhiebe auf die alte Geschichte nicht begreift, weil der Background fehlt?
Naja, ganz uninformiert war ich ja nicht, dadurch, dass du das regelmäßig hier geschaut hast und immer wieder davon erzählt hast, was für eine großartige Serie das ist und diese Namen immer wieder fielen und die verschiedenen Verstrickungen. Aber ich denke, es könnte schon ein bisschen schwieriger werden für jemand, der damit überhaupt nicht vertraut ist, also der keinerlei Vorwissen hat. Als Film, ja, ganz gute Unterhaltung, wobei die Figur der guten Dame, sie ist halt super intelligent und sie sieht sofort jeglicher Tipp greift sie auf, sie sieht sofort auf dem Foto, dass sich was verändert hat. Das ist also
so wie Sherlock in der neuen Serie auch. So.
Ja,
kommt in den Raum, weiß gleich.
Also ich meine, das ist natürlich die Rolle, die sie da zu spielen hat, aber es ist schon ein bisschen seltsam. Vor allen Dingen auch, wie dumm und korrupt die Polizei ist.
Ja, das ist eben auch so ein Standardthema bei Veronica Mars, dass eben dort sozusagen die Polizei, gerade der Sheriff, ist eben immer so ein Trottel, weshalb sie das eben alles immer in die Hand nehmen müssen und so.
Also ja, bedeutet das für den Film jetzt auch, dass er gar nicht versucht, solche Eigenarten, die sich in der Serie vielleicht so langsam entwickelt haben, wo man dann sagt, okay, das gehört hier zum Setting, das ist so etabliert, also das etablierte sich in der Serie vielleicht so langsam, Bullen doof, sie schlau oder so, dass er jetzt gar keine Zeit damit verschwendet, das irgendwelchen neuen Zuschauern zu erklären, sondern direkt sagt, wir haben hier 2 Stunden und die brauchen wir für unsere Fans jetzt.
Nee, also ich denke schon, dass viele Dinge auch wieder neu eingeführt werden, wie eben in der Serie auch, dass du sie auch kennenlernen kannst durch den Film. Also es ist nicht notwendigerweise so, also zum Beispiel, dass der Sheriff, der jetzt sogar eben anderer Sheriff ist als damals, aber dass der auch wieder ein Trottel ist und dass im Prinzip dein Neptun eben Veronicas Vater, der Privatdetektiv und so, die sind, die so auf der Seite des Rechts kämpfen und so. Das ist die gleiche Dynamik, aber eben einfach jetzt in neues Umfeld gebracht. Aber was eben so, also was ich ein bisschen ein Problem finde, ist, dass du ja, viele der Figuren sind jetzt eben 10 Jahre später und dann ist ja immer die Frage, haben die irgendwie eine glaubwürdige Entwicklung durchlaufen oder sind sie jetzt eben wirklich dasselbe, was du damals geschätzt hast? Und es gibt so ein paar Fälle, da funktioniert das spektakulär gut. Also es gibt vor allen Dingen einen, der so ein bisschen immer das lustige Arschloch in der Serie war, Dick, der ist als jetzt, der war eben so ein Surfer-Typ mit reichen Eltern, der immer einen total unpassenden sexistischen Spruch auf den Lippen hat und irgendwie halt so lustig, aber eben auch ein Vollidiot ist und so. Ja. Und der funktioniert 10 Jahre später genauso gut wie damals. Du denkst halt so, okay, er ist jetzt 10 Jahre älter, irgendwie ist es noch tragischer, dass er so ist. Aber lustig ist er auch immer noch. Also der ist wirklich, jedes Mal, wenn der auf dem Bildschirm ist, dann freut man sich und dann ist auch eben so zwischen ihm und Veronica, weil die ja, die lieben es eben auch, einander zu hassen, und er behandelt sie eben so herablassend immer, und da kann sie eben immer gut mit umgehen. Das ist sehr schön, aber dann gibt's andere Figuren, wo ich finde, durch diesen 10-Jahres-Verlauf Probleme entstehen. Und für mich ist tatsächlich sogar so, dass ich auch Veronica als eine dieser Figuren sehe, wo das ein Problem ist, weil damals war sie eben in dieser Position, sie war ja so ehemals so populäres Cheerleader-Girl, die aber dann damals, also es wurde ja ihre beste Freundin umgebracht, und sie hat eben damals mit ihrem Vater versucht, diesen Fall aufzuklären, und das Problem war, dass sie im Prinzip da sozusagen die Populären und Reichen angreifen musste in Neptun. Und damit hat sie sich an der Schule eben mit allen verdorben und überhaupt war dann so eine Geächtete. Und daraus entstand eben die Situation, wo dieses hübsche, intelligente Mädchen auf einmal eben so eine totale Außenseiterin ist und dann eben so als Underdog agiert. Und gleichzeitig eben auch sehr, also eben zum Beispiel sich immer auf die Seite derer stellt, die eben auch falsch behandelt werden vom System und so. Und dann auch eben Freundschaften entstehen, die eben aus dieser Situation
entstehen. Eigentlich normalerweise nicht entstehen würden.
Vielleicht nicht, ja. Das wird sogar später in der Serie, wird das mal thematisiert, wenn quasi ihre Freundin nicht umgebracht worden wäre, wie wäre dann ihr Leben verlaufen?
Dann wäre sie Prom-Queen gewesen.
Genau, und, ja, so. Ja. Und das fand ich in der Serie eben immer unheimlich gut. Also, dass sie eben so, dass ihr Leben komplett aus der Bahn geworfen wurde, aber dass eben sie dann auch von diesem Leben ja eben geprägt wird und dann eben eine andere Person wird, als sie sonst geworden wäre. Jetzt haben wir natürlich 10 Jahre, in denen sie ist nach Stanford gegangen und sie ist irgendwie super erfolgreich und sie hat sich für diese Anwaltssache entschieden und okay, sie kommt jetzt zurück und sie weiß, kennt immer noch die Tricks und wie Marc schon sagt, sie erkennt auf jedem Foto immer genau, was irgendwie nicht stimmt. Aber das Problem ist, ich finde, sie ist nicht mehr diese Sympathieträgerin eben aus ihrer Position heraus, sondern sie ist eine super arrogante, zukünftig wahnsinnig reiche Anwältin, die eben aus New York anreist und für alle irgendwie noch einen arroganten Spruch übrig hat. Und ich finde, dass sie nicht mehr so sympathisch ist, wie sie als Highschool-Mädchen war. Sie ist halt eine arrogante
New Yorker
Schnepfe.
Ja.
Und das für mich ist es ein bisschen ein Problem. Und was auch eine Figur, wo auch die.
Ja, aber hat es einen Grund, hast du das Gefühl, es gibt einen sinnvollen Grund, warum die Schreiberlinge das riskiert haben, ihre beliebte Heldin, wo alle Fans sind, quasi so unsympathisch zu zeichnen?
Also ich glaube nicht, dass jeder sie so unsympathisch findet. Und es gibt auch Momente mit den richtigen anderen Figuren, wo dann eben wieder rauskommt, was man an ihr so mag. Aber ich glaube, ein Problem ist eben, dass ihre Lebenssituation so eine ganz andere ist, als sie es damals war. Und ich bin der Meinung, dass es vielleicht auch eine Fehlentscheidung war, ihr diesen Lebenslauf zu geben. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie nicht in der Zwischenzeit eben so eine Superkarriere machen zu lassen. Also, aber gut, die wollten zeigen, dass sie viel intelligenter ist als alle anderen und so.
Ja, klar.
Und dann wäre eben das, was ihre in Zukunft sieht, steht. Auch für ihren Ex-Freund Logan bin ich übrigens der Meinung, und da darf ich jetzt nichts verraten, aber da bin ich auch der Meinung, dass das, was er gemacht hat in den 10 Jahren seitdem, dass das ist vielleicht für mich sogar die schlimmste Fehlentscheidung der Drehbuchschreiber hier. Weil das einfach überhaupt nicht zu der Figur passt, die er war. Er war eben dieser Bad Boy und deswegen mochte man ihn ja auch. Das war so diese klassische Dynamik irgendwie, sie hasst ihn erstmal und dann und so weiter, eben wie das ist. Ist halt auch so ein Teenie-Milieu. Und jetzt haben sie ihm einmal einen Lebenslauf auf den Leib geschneidert, wo du denkst so, was? Wie ist das passiert? Durch welche Gehirnwäsche ist er gelaufen, dass er hier rauskommt? Und er ist jetzt eben auch so ganz... Also ganz, okay, er wird des Mordes angeklagt, aber komm, es gibt keine Sekunde, wo irgendjemand glaubt, dass er wirklich jemanden umgebracht hat. Es gibt auch in dem Film eigentlich mit diesem Fall, den es jetzt hier zu lösen gibt, ich finde, es gibt keinen wirklichen, keine wirkliche bedrückende oder gefahrgeladene Stimmung oder so, sondern okay, es gibt halt ein kleines Rätsel und sie löst das Rätsel. Und für mich fehlt da so ein bisschen das Beklemmende, was zum Teil in der Serie war das ja so, dass sie meistens in den Einzelfolgen eben so kleine Fälle löst, auch so ganz irgendwie einen Hund wiederfinden oder so.
Und über die Staffel was Großes.
Genau, und über die Staffel was Großes, beziehungsweise in der letzten Staffel dann mehrere etwas größere Fälle. Und die waren aber eben dann meistens auch waren schon ziemlich ernste Sachen und so. Und hier haben sie, glaube ich, das Problem, dass zwar einerseits der Film eben sowas wie eine ausgedehnte Episode ist, aber gleichzeitig sie doch einen Fall wollten, der eben genug, der ernst genug ist.
Ja.
Aber das funktioniert für mich nicht so richtig.
Wie viel mehr Zeit hatten sie denn jetzt? Also wie lang war eine Folge und wie lang war der Film?
Eine Folge war 40 Minuten und der Film ist jetzt nicht wahnsinnig lang. Ich weiß nicht, wie viele Minuten er hat, aber okay. Er ist auf keinen Fall super.
Also Pi mal Daumen doppelt so lang. Ja.
Genau. Also vielleicht ein bisschen mehr als doppelt so lang. Aber also ich finde, da entstehen so ein paar Probleme für den Film, als Film. Deswegen, ja, also ich für mich ist die ganze Sache jetzt so ein bisschen zweigeteilt. Als Fan von Veronica Mars freut mich trotzdem, dass sie das so end erzählt haben und es gibt viele Sachen, die ich daran mag und es hat mich auch gut unterhalten und es war einfach so ein bisschen so wie noch mal ein bisschen Zeit in Gegenwart von Leuten verbringen, die du sehr magst. Und dann freust du dich einfach, auch wenn ein paar Sachen an ihnen jetzt ein bisschen komisch geworden sind und so. Aber wenn ich den Film davon mal abtrenne und ihn nur als Film beurteile, finde ich ihn okay und ganz nett und so, aber nicht richtig toll eigentlich. Okay.
Aber ja. das eingesetzte Kickstarter-Geld siehst du schon als gut Fall. Investiert,
also,
dass das jetzt
Das auf jeden wurde. Fall. Also ich stehe hinter dieser Investition auf jeden Fall und es hat mich auch gefreut, ihn anzuschauen. Aber gleichzeitig als Filmfan muss ich sagen, er ist halt auch nicht sehr filmisch. Ist aber auch dieses klassische, irgendwie machen wir einen Film aus einer Fernsehserie. Da entsteht halt das Problem, gerade wenn du versuchst, der Serie möglichst gerecht zu werden, dann ist es fast unweigerlich so, dass es nicht besonders filmisch ist. Es ist halt eine lange Episode und okay. Nicht die stärkste Episode, aber auch nicht die schlechteste. Und okay, diese Zeit, die vergangen ist, ist für mich ein bisschen ein Problem in der Geschichte dann. Also ich würde es mit 7 Punkte geben vielleicht. Ja.
Okay. Das ist auch immer die einzige Serie, die ich wirklich exzessiv geguckt habe, wäre jetzt wieder Star Trek. Und da fand ich das auch immer so, dass die Filme irgendwie, die funktionieren zwar so als Film, mehr oder weniger, aber was du gerade gesagt hast, so dass aus einer Serie, die hat ja immer so eine bestimmte Stimmung und so eine gewisse Erzählstruktur und die funktioniert halt nicht für einen Kinofilm. Für einen Kinofilm muss man immer Figuren einführen und Bösewichte aufbauen und machen und tun und dann irgendwie, damit man dann mal ein Problem hat, was man dann lösen kann, und dann muss es aber auch gleich gelöst werden. Und so hat Star Trek nie getickt und das musste dann im Film immer so gemacht werden, war immer irgendwie seltsam und hier ist vielleicht ähnlich.
Und hier war es eben auch so, wenn in der Folge es total okay war, dass es darum ging, einen Hund wiederzufinden, war es eben jetzt so, okay, jetzt muss das der große Mordfall sein, aber diesen großen Mordfall so schnell dahin zu konstruieren und ihn dann auch wieder zu lösen, geht halt nur, wenn sie auf ein Foto schaut und was vollkommen Absurdes sieht. Ja. Marc, wie gut hast du dich denn unterhalten gefühlt so?
Ich habe vielleicht nicht alle Dialoge verstanden in OV.
Okay.
Aber der Film lebt durch die Dialoge, durch das Necken und die zynischen kleinen Bemerkungen. Ja, er hat mich unterhalten, aber ich hätte ihn mir wahrscheinlich freiwillig nie selbst angeschaut.
Das ist eine andere Frage.
Ja.
Ich bin ja schon dankbar, wenn du dich nicht beschwerst, also.
Genau.
Danke.
Ja, also Veronica Mars hat Spaß gemacht, weiß jetzt aber nicht, also einem Nicht-Fan würde ich nicht unbedingt sagen, muss man gesehen haben. Ja.
Okay, ich werde mir jetzt auch nicht deshalb angucken.
Nein, aber die Serie sollte man auf jeden Fall sehen.
Dann sollte ich, da muss ich dann erstmal zurückgehen und mit der Serie anfangen, genau.
Einen weiteren Film, den wir gesehen haben, und zwar nachgeholt, ungefähr 10.000 Jahre, nachdem jeder andere ihn gesehen hat, ist tatsächlich Django.
Unchained.
Genau. Marc, möchtest du was zu Django erzählen? Ich glaube, wir müssen die Geschichte nicht nochmal erzählen, weil das wurde hier im Podcast schon genügend getan, aber da ein paar Leute, ein paar Hörer schon geäußert haben, dass sich gerade interessiert, wie ich den Film denn dann finde, wenn ich ihn in 10.000 Jahren mal gesehen habe, werde ich das gleich sagen. Aber wie fandst du ihn denn?
Seltsames Genre. Ich muss sagen, ich gebe es gerne zu, ich lieb die lustigen Tarantino-Dialoge, die du nicht so magst. Und da war natürlich dieser Film jetzt nicht ganz so toll wie die anderen. Dafür waren die Bilder besser. Den Auftritt von Quentin Tarantino, der war mies, den hätte er sich sparen können, aber das ist ja oftmals
so. Ich habe sehr gelacht.
Ja, man kann über ihn lachen, aber an die Rolle oder die Szene, die der da auftritt, die ist schon haarsträubend. Insgesamt kommen ja die weißen Südstaatenbewohner nicht sonderlich gut weg. Die sind alle ungepflegt und durch die Bank sehr, sehr dumm. Und vielleicht ist das genau die Rolle, die er oder den das, was er denen zuschreiben wollte. Das hat ganz gut funktioniert. Ich fand Jamie Lee Foxx, heißt er so?
Jamie Foxx,
verdammt, Lee kommt von woanders her.
Tommy Lee Jones.
Und oh je. Jamie Lee Curtis.
Lee Harvey Oswald?
Ja, es ist nahtlos.
Jamie Fast Lee auch. Curtis spielt übrigens auch in Veronica Mars mit, wie auch James Franco.
Ja, also ich habe mich eigentlich ganz gut unterhalten, vor allen Dingen die vielen Anklänge an die deutsche Sagenwelt.
Die auch,
Brunhilde und die auch Wotan und wie sie alle heißen.
Sein sollen zum Teil.
Ja, und
das macht nicht nachgeprüft. Genau.
Christopher Waltz. Christopher Lee, da haben wir den Lee auch wieder drin.
Oh Gott.
Naja, wie der noch sein.
Als Namen für Wirrspiel.
Der Film hätte mit
Hey, das haben wir einfach rausgeschnitten jetzt an der Stelle. Das Piepen eben, das war ein Spoiler. Ja. Und egal.
Also Marc fand auf jeden Fall, dass der Film an einem früheren Punkt hätte enden können, als er geendet hat, und das sehe ich genauso. Also ich habe mich eigentlich auch, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Klar, er sieht gut aus und hat coole Musik und so. Ich finde, dass er rhythmisch ziemlich unrund ist. Also ich finde schon, dass er relativ früh einige doch Längen hat, wo du denkst so, ach, jetzt schleppt sich so ein bisschen. Dann kommt er wieder in Gang und dann ist cool. Ich finde, dass die drei Hauptfiguren fantastisch sind. Wirklich unglaublich gut. Und ich muss sagen, ich habe schon erwartet, dass ich Christoph Waltz sehr gut finde. Aber zum Beispiel, ich habe nicht erwartet, dass ich Jamie Foxx besonders gut finde, weil ich den eigentlich nicht besonders schätze. Aber ich fand ihn auch sehr gut. Und Leonardo DiCaprio auch. Aber ich habe Riesenprobleme mit der letzten halben Stunde oder so, weil danach, da macht dann der Film wieder all das, was ich an Tarantino hasse, dieses Rumgelaber, diese lustigen Sprüche, und als dann Tarantino auftaucht, und ich finde es wirklich, er ist der schlechteste Schauspieler der Welt, ich weiß nicht, was es soll, also mich hat der Film...
Wie kommt die Szene, wie lang ist die denn?
Eine Minute? Also mich hat der Film wirklich an diesem einen Punkt, wo eben ein Teil des Films zu Ende ist und dann ein ganz anderer endet, und jeder, der den Film gesehen hat, weiß natürlich, wo das ist, da hat der Film mich total verloren. Da war es dann wirklich so, ich hätte es vorgezogen, wenn der Film sich selbst da in 5 Minuten zu Ende erzählt hätte, und das wäre es gewesen.
Okay. Also ich fand ja diese epische Schießerei in diesem Flur. Die fand ich so überdreht, albern, dass ich sehr lachen musste.
Ich fand es, ehrlich gesagt, langweilig. Also
ja, lustige Kugelfänger, die immer weiter schreien und 1000-mal von ihren eigenen Leuten, von fremden Leuten beschossen werden. Also es hat schon eine gewisse situative Komik, muss man absolut dazu sagen. Ja.
Also ich glaube einfach, ich teile
und Sam teile, Jackson als der böse Haus, wie nennt man das?
Hausdiener,
Sklave, Haussklave, keine Ahnung.
Verwalter.
Fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich verstehe das auch nicht. Also ich meine, ich weiß, er wurde sehr bejubelt, aber ich finde, er wirkte die ganze Zeit wie Samuel L. Jackson mit einer Klatzenperücke, der lustig wirken soll oder sowas. Ich weiß nicht so genau. Ich fand es nicht so gut.
Er sah aus wie ein sehr böser Onkel Ben.
Mit einer Klatzenperücke.
Ja. Aber lustig vor allen Dingen, wenn er so mit seinen Glubschaugen schaut.
Ich glaube, mein Hauptproblem ist, ich teile Quentin Tarantinos und dann in diesem Hinsicht vielleicht auch deinen Sinn vor mir überhaupt nicht. Ich finde es nicht so lustig. Ich finde, dass Teile des Films sehr gut funktionieren. Aber Quentin Tarantinos Sinn für Humor nervt mich total.
Und wie wirkte diese Jonah Hill-Szene auf euch? Ich fand, die war
nicht ganz lustig.
Ich fand, die war vom Rhythmus her so, als ob der Film plötzlich so...
Ja.
Und dann, jetzt sind wir in einem anderen Film und dann machen wir 5 Minuten Quatsch und dann kommen wir wieder zurück. So, ich habe wirklich so vom Takt her, da habe ich in dem Moment gesagt, so, soll das so? Gehört das so?
Ja, aber es gibt mehrere, ich finde schon, es gibt im ganzen Film immer wieder Szenen, wo du so das Gefühl hast, so, okay, wir geraten hier ein bisschen aus dem Tritt der sonstigen Handlung und machen irgendwas anderes. Und ich meine, okay, das kann ja sein, dass das so gewollt ist, aber also ich finde...
Ja, ich glaube schon, dass das so gewollt ist. Ich meine, in Tarantino passiert, glaube ich, nichts zufällig.
Das weiß ich nicht.
Es soll ja kein stringenter Western sein. Von daher, am Anfang hatte ich mit sowas jetzt eher gerechnet.
Ja. Naja, also ich fand den nicht ununterhaltsam, aber im letzten Teil hat er mich dann doch verloren. Ich sagen. Deswegen, ja. Nicht der schlechteste Tarantino, den ich kenne. Auch kein Film, der mich jetzt bekehren würde. Ich würde auch 7 Punkte geben.
Ja, 7 kann man geben.
Ja.
Gut.
Gut.
Ich weiß nicht mehr, was ich damals gegeben habe, aber vermutlich irgendwie 9 oder so.
Ja. Ich glaube, ihr habt alle so in diesem Dreh gegeben. Jo. Das war unsere aktuelle oder halbwegs aktuelle Kinoschau. Was haben wir denn noch? Hast du noch irgendwas gesehen?
Ich habe nur alte Tatorte nachgeholt, die jetzt nicht besprechenswert sind, weil sie alle schon mehrere Wochen alt sind. Nachdem meine Liste von Tatort-Dateien auf meiner Festplatte irgendwie so das Zweistellige fast erreicht hat, habe ich gedacht, ich muss das jetzt gucken, sonst übernehmen sie die Herrschaft über den freien Teil meiner Festplatte. Und habe irgendwie angefangen, alte Tatort-Folgen zu gucken, die mir noch fehlten. Aber das ist nicht besprechenswert in dem Sinne, außer dass viel schlechte Schauspielerei bei war. Saarland, schlecht, 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 schlecht. Ganz fürchterlich. Willems, was ist da los? Warum sind diese Schauspieler so schlecht?
Ja, ich habe noch was gesehen, wer sich
für etwas Ultra-Brutales interessiert, dem empfehle ich sehr Harry Brown. Das ist die britische Version eines Charles Bronson-Films. Ein, naja, wahrscheinlich 70-jähriger Ex-Marine.
Jedes Mal, wenn der Mark hier ist, sagt er irgendwas ist wie Charles Bronson.
Meine okay. Güte, jeder braucht Vorbilder.
Ja, und erzähl.
Ja, wenn man...
Also Harry Brown,
von Michael Caine, ja, spielt in diesem Film einen 70-jährigen Ex-Royal Marine, der in einer, ja, wahrscheinlich einem Londoner Vorort wohnt mit einer, naja, so eine Art Ghetto-Block um die Ecke.
Ja.
Und die jungen Leute, die allesamt drogenabhängig sind und durch die Bank pervers, terrorisieren eben auch dort die älteren Leute. Und als sein bester Freund dann ein tragisches Ende findet, erinnert er sich an seine alten Tage bei den Royal Marines und macht sich dann auf den Weg, Dinge zu beschaffen, um...
Das erinnert mich an diesen Film mit Michael Caine, den wir mal in der Sneak gesehen haben.
Das ist der Film. Also ich habe den nicht in der Sneak gesehen, aber...
Dann heißt der vielleicht Harry Brown.
Ja. Du hast mich gerade mit Charles Bronson rausgebracht. Ich dachte jetzt, ja, vergiss es.
Ja, aber ich muss sagen, er ist dreckig, schmuddelig, ultra brutal, unschöne Szenen, wirklich sehr unschöne Szenen. Es ist ein sehr guter Film.
Ich bin irgendwann ausgestiegen. Ja. Ich wollte ihn nicht fertig schauen.
Claudia musste aussteigen. Ich habe ihn dann alleine fertig.
Ich wollte das nicht sehen.
Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist irgendwie England. Es ist viel schmuddeliger. Es ist viel brutaler, als es in den USA. In den USA wäre das irgendwie ein großes Shootout. Hier wird's noch auf die alte handwerkliche Art und Weise.
Es spielt viel in so Gewächshäusern und so einem Quatsch, ne? So Drogen.
Gewächshäuser spielen eine Rolle.
Mit so Leuten, die sich an Überdosen sehr hässlich zugrunde gehen.
Hässliche englische Pubs, schmuddelige Junkie-Typen und ja, ein aufrechter alter Mann, der einen persönlichen Rachefeldzug führt. Sehr schön. Also die Story ist einfach rund.
Wir haben das geschaut und dann irgendwann habe ich so gedacht, so okay, jetzt will ich es nicht weitersehen und mir reicht's, wir machen es aus. Und dann hat der Marc irgendwann ein paar Tage später fertig geschaut und dann hat er gesagt so, ja, wir haben irgendwie 3 Minuten vor der totalen Eskalation haben wir ausgemacht. Also wirklich so, es war genau der richtige Moment, wo ich dann Dinge zu sehen bekommen hätte, die ich wirklich nicht sehen wollte.
Okay.
So gesehen hatte ich da einen guten Riecher dafür, wo es reicht. Ja, wie viele Punkte gibst du diesem Film?
Für alle Freunde der Selbstverteidigung und die das Zutrauen in die Polizei verloren haben und sagen, man muss irgendwie dieser Gewalt und diesen Drogen einen Einhalt gebieten. 9 Punkte!
Ich sag, oh Gott, Gottes Willen. Ist das nicht auch das, wo dann so Riot Police da den halben Stadtteil in Schutt? Ja, okay.
Genau. Also da ist viel Musik dahinter. Ja, das kesselt schon, aber es gibt wirklich einige sehr unschöne Szenen des Ablebens.
Ja.
Und
so der, schlimm hab ich ihn nicht
der Ex-Royal Marine steht da so ein bisschen drüber und gibt dann noch vielen Leuten ein paar Lebensweisheiten mit auf die letzten Minuten oder Sekunden.
Verstehe. Ja. 7.
Ja.
Nee, was? 9.
9, meine Entschuldigung, ist großartig.
Ich wollte dir gerade 2 Punkte abziehen. Nein, ist okay. 9. Was haben wir noch?
Ja, wir haben noch einen Film und zwar den Film ist, wie heißt der?
Downhill Racer
aus dem Jahr 69 mit Robert Redford und Gene Hackman.
Die springen nicht vom Hochhaus, um als erster unten zu sein.
Nein, okay. Es geht abwärts, aber auf eine andere Weise.
Auf Skiern.
Und zwar Robert Redford wird sozusagen nachnominiert für das amerikanische Ski-Abfahrtsteam, weil ein anderer verletzt ausfällt. Und dann kommt er irgendwie so dazu und der Film zeigt uns auch ein bisschen was über seinen Hintergrund. Er kommt eben so aus Idaho oder sowas. Vom platten Land und sein Vater ist ein Bauer und er ist eben dieser wahnsinnig talentierte, aber eben auch so ein bisschen nicht sehr teamorientierte, etwas egoistische Skifahrer. Und einerseits wird uns gezeigt, wie er eben in dieses Team reinkommt, wie es dann eben auch so Spannungen mit dem Trainer gibt, das ist Gene Hackman, und auch mit den anderen Skifahrern im Team, und dann trifft er auch noch eine Frau, und dann ist es ein bisschen so, also im Prinzip geht es so ein bisschen darum, der Sportler, der eben ein unglaubliches Talent ist, aber sich letztendlich vielleicht auch noch nie für was so richtig anstrengen musste, und dann aber auch so ein bisschen in diesen in diese Situation kommt, wo du vielleicht kurz davor bist, so total bekannt zu werden. Dann ist aber auch die Frage, was bringt dir das denn, als Skifahrer bekannt zu werden? Das ist eben so eine Frage, die sein Vater zum Beispiel auch stellt. So, ja, und wirst du dann reich oder was kriegst du dafür und so? Und dann heißt es im Prinzip nicht viel, weil, ja, ist nicht die Art von Sport. Und stellt eben auch so die Frage, ist das überhaupt ein Ziel, was es sich lohnt zu verfolgen?
Oder kann man diese Frage nicht generell zu Wintersport stellen? Oder generell zu Sport? Was soll das eigentlich?
Ja. Und dann eben auch die Risiken, die eingehen, gerade bei so einem Sport eben, lohnt sich das? Und es kann ja in einem Moment vorbei sein. Es kann ein Sturz oder so und dann kann das deine Karriere gewesen sein und so. Und das spielt dann alles so, also geht dann so sozusagen der europäische Teil der Skitour zentriert sich dann alles so Richtung Olympische Spiele und wir folgen ihm eben.
In ein kleines österreichisches Dorf mit einer fiesen Abfahrt, Hahnenkammrennen in Kitzbühel.
Und das ist ziemlich cool, wie eben an zwei Stellen zumindest wird eben dann die Abfahrt aus seiner Sicht gezeigt. Und ich meine, klar.
69 schon.
Ja, genau, also heute hat man natürlich so vieles gesehen, aber es ist trotzdem ganz cool gemacht eigentlich. Also es ist eben so, man kriegt schon ein bisschen Angst. Und jeder, der mal versucht hat, irgendwie auf der Skipiste Bilder zu machen oder irgendwie zu filmen, weiß, dass es gar nicht so leicht ist, das so zu machen, dass das dann auch entsprechend spektakulär wirkt oder so.
Das ist gar nicht leicht. Und vor allen Dingen damals haben die Kameras viel gewogen. Das ist richtig schwer.
Und das ist ziemlich gut gemacht. Also man hört dann ihn auch atmen. Man merkt richtig, wie er schon vor dem Start eben so ein bisschen hyperventiliert und dann geht's eben rein und du hast eben wirklich auf der Strecke hast du das Gefühl, verdammt, das ist gefährlich. Also das ist schon ziemlich gut gemacht, finde ich.
Ja, vor allem, wenn man die langen Skier sieht. Ja, also heute fährt man ja mit kurzen Carving-Skis, aber damals ist man mit langen Skiern gefahren und allein die Kurven, wie sie ausgefahren werden, auch die Stürze sind sehr gut gemacht.
Ja,
also
stimmt,
die haben da doch einige Stuntmen wahrscheinlich
verbraucht, verschlissen.
Wie die Abfahrten sind sehr schön. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, warum gucken wir so etwas? Warum haben wir diesen Film überhaupt gekauft? Das war wahrscheinlich mit 52 Euro für die DVD einer der teuersten DVDs, die also ich zumindest dienstlich jemals erworben habe. Es gibt einen Hintergrund. Die Organisation, für die ich arbeite, deren Namen ich jetzt nicht weiter ausführen will, ist mit Kitzbühel verschwistert. Und Kitzbühel zeigt gerade eine Ausstellung zu diesem Film mit eben alten Ausrüstungsgegenständen, Fotos und Ähnlichem, auch mit Ausschnitten aus diesem Film. Und da diese Ausstellung dann zu uns kommt, dort, wo ich arbeite, habe ich gedacht, man sollte den Film vorher sehen und wir würden ihn auch ganz gerne in unserem lokalen Kino zeigen. Und das war sozusagen der Test, deshalb musste diese DVD auch für diesen Preis dienstlich her.
Okay, verstehe.
Das bietet sich dann an. Es war dann doch gute Unterhaltung.
Ja, also es ist kein unglaublich tiefsinnig fantastischer Film, aber ich fand ihn eigentlich, also und ich finde, das sagt ja schon was, wenn du einen Film von 69 so anschauen kannst und sagen kannst, ich finde den spannend und mich hat das auch interessiert und es ist nicht so, es gibt schon so ein paar Stellen, wo du denkst so, okay, das würde man heute nicht mehr so schneiden oder man würde nicht mehr zeigen, wie die dann da mit dem Auto da angefahren kommt und irgendwie so, es ist halt so, naja. Aber insgesamt, und ich meine,
tolle Kulisse,
Robert Redford ist einfach schon in frühen Jahren, ist so charismatisch und ja, also
selbst Gene Hackman sieht verdammt gut aus.
Sieht jung aus.
Ja, sieht jung aus und nicht so verbraucht.
Also ich habe den Film ganz gerne gesehen eigentlich.
Ja.
Ich gebe 7,5 Punkte.
7,5? Ja, ich würde höher ansetzen, da ich mit 8 bin ich dabei. Und vor allen Dingen auch so die Anzüge und die Pullover, allein die Skipullis aus den späten 60er Jahren, herrlich.
Ja, also an einer Stelle kommt dann Robert Redford in so einem dunkelroten Rollkragenpulli mit so einem braunen Sakko drüber raus und da hat der Marc erstmal so yeah gesagt.
Ja,
dieser
also
cooler Style. Nein, also wer Lust hat, 52 Euro für eine DVD auszugeben,
dem sei dieser Film ans Herz gelegt.
Ja, ich mochte ihn wirklich gerne. Also Robert Redford ist ja sowieso sozusagen meine Jugendliebe. Das ist der erste Schauspieler, den ich richtig toll fand. Und ich habe da quasi eine Lücke in meiner Bildung geschlossen. Einen der frühen Filme, die ich eben nicht kannte.
Dann hat sich das ja doppelt gelohnt.
Auf jeden Fall. Jo.
Ja. Ich wollte noch einmal über Watch Ever meckern.
Oh ja, was denn?
Ich habe mich schon immer gefragt, wie das ist. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das Problem auch schon gehabt. Du startest einen Film, in dem Augenblick, wo du das erste Mal auf einem Film Play drückst, dann fragt er dich ja, Also mindestens ist das auf Apple TV und auf PlayStation so. Was mit der Webseite ist, weiß ich nicht.
Ja, auf der Webseite ist nicht so.
Fragt er dich, welche Sprache möchtest du den schauen? Deutsch oder OV? Dann wählst du da irgendwas aus. Beispiel, ich drücke jetzt auf OV und der fängt an und ich stelle fest, Snatch, Schweine und Diamanten ist im Original für mich nicht zu verstehen. Wie komme ich jetzt auf Deutsch zurück? Mhm. Das geht auf dem Apple TV nicht. Also du gehst raus aus dem Film, du hältst diese mittlere Taste gedrückt, wo normalerweise, wenn das ein iTunes-Film wäre, die Sprachauswahl kommen würde. Da zeigt er dir dann auch an, ein Tab Audio. Und da gibt's dann genau eine Spur, die heißt Unknown. Und da ist der Haken dran, die hörst du gerade. Und es gibt keine zweite, die du auswählen könntest. Du kannst aus dem Film rausgehen und ihn wieder neu starten. Dir wird diese Frage nicht nochmal gestellt. Mhm. Du kannst das Apple TV neu booten und danach wieder diesen Film aussuchen.
Alles probiert, um ihn auszutricksen.
Du kommst nicht zu diesem Dings. Du kannst sogar dein Apple TV ausschalten, deine PlayStation anmachen, dich in deinen Watch-Ever-Account einloggen, diesen Film wieder auswählen. Er läuft in derselben Sprache weiter, die du auf dem Apple TV gestartet hast, weil er sich nämlich in deinem Account merkt, in welcher Sprache du geguckt hast und wie weit du schon warst. Dann habe ich das recherchiert im Internet, habe ein Forum gefunden, wo ein Mitarbeiter von WatchEver offiziell in diesem WatchEver-Support-Forum sagt, wie man das umgehen kann. Und dass denen das nicht peinlich ist, ist echt sehr, sehr schade. Du musst tatsächlich den Film bis kurz vors Ende spulen, dann die letzten 2-3 Sekunden auslaufen lassen, damit du quasi sozusagen gegen das Ende läufst. Dann signalisiert, welche Box auch immer du benutzt hast, um diesen Film zu gucken,
Entscheidung treffen darf.
Dass du den Film fertig geschaut hast und danach wird er quasi abgehakt als du bist mittendrin. Ja, dieser Zustand, du bist mittendrin, ist quasi der Grund dafür, dass du nicht wählen darfst. Und dann läuft er hinten gegen, dann wird das abgeschnitten sozusagen aus deinem Account von ist ein Film, den dieser Account gerade schaut, sondern dann ist er fertig. Wenn du ihn dann neu startest, darfst du die Auswahl wieder treffen. Wie sieht damit bei dieser User-Interface-fetischistischen Firma Apple jemals durchgekommen sind und dass die ihnen das nicht rechts wie links ums Ohr gehauen haben, zeigt einfach wieder nur, wie Amerika-zentriert Apple denkt, weil die das wahrscheinlich nicht mal gemerkt haben, weil die es nicht mal ausprobiert haben. Eigentlich hätten sie dafür Erwartungen rechts und links kriegen müssen und das gehört neu programmiert, aber ja, ist nicht.
Also über einen Browser gibt's dieses Problem nicht. Weil da kannst du immer mit der Maus unten rechts nochmal da drauf gehen und kannst direkt während des Films beim Schauen umschauen.
Okay.
Aber ich habe auch schon bei der PlayStation habe ich das auch schon festgestellt, dass es dieses Problem gibt.
Ja.
Das Programm zwingt dich zu deiner Entscheidung zu stehen.
Ja, und ich meine, das ist natürlich schon, ich meine, so viel.
Und
so,
nicht zu verstehen.
Inzwischen ist es ja so, dass wahrscheinlich die wenigsten Leute das über den Browser irgendwie benutzen.
Ja, es ist
irgendwie
ja,
auf irgendwelchen mobilen Geräten und
ist,
so. Das
ist, ja, ist de facto ja auch die wirklich unpraktischste Variante, weil du sitzt halt irgendwie in so einem Lean-Forward-Kontext mit deinem, oder hast halt einen kleinen Bildschirm oder so. Und die Tatsache, dass WatchEver eben auf sowas wie Apple TV und PlayStation und sonst wo vertreten ist, ich glaube, auf der Xbox sind sie ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, das macht es ja eben möglich, das total easy auf deinen großen Bildschirm vor deinem Fernsehsofa zu kriegen und da willst du ihn ja hinhaben, den Film.
Ja.
Und deshalb, also diese Webseite habe ich bei WatchEver ehrlich gesagt noch nie benutzt, um irgendein Stück Bewegtbild anzuschauen, sondern nur um diesen Katalog so ein bisschen durchzuscannen und meine Watchlist so ein bisschen voll zu pumpen. Und ansonsten, wenn ich da was schauen will, dann ziehe ich irgendwie auf diesen Sofa-Kontext um.
Tjo. Also, nicht gut.
Nee, nicht gut. Und jetzt wisst ihr die Lösung, falls ihr dieses Problem auch schon hattet. Und ja, wie gesagt, WatchEver, shame on you, dass das euch nicht peinlich ist. Ist mir unbegreiflich.
Gut, dann kommen wir in die Kategorie Hörerfragen.
Genau.
Wir haben eine Frage vom Christopher, nämlich die Frage, was ist für euch ein Cineast? Würdet ihr euch als Cineasten bezeichnen? Reicht es einfach aus, sehr viele Filme zu schauen oder muss man auch einen intellektuellen Anspruch erfüllen? Okay, sehen wir das.
Ich möchte da keinen intellektuellen Anspruch erfüllen.
Vielleicht fangen wir mal mit dem Einfachen an.
Okay.
Sehen wir uns als Cineasten?
Ja, ich denke schon. Also.
Okay. Ja, ich würde auch sagen.
Ja, also ich meine, wir gehen dauernd ins Kino. Wir gucken dauernd Filme. Ich meine, nicht umsonst haben wir dieses Projekt hier gestartet. Ich weiß nicht. Kenne in meinem Umfeld nicht viele Leute, die noch mehr Filme gucken als wir. Und im Cinema noch dazu.
Ja, der Marc hat dazu schon vorhin, als wir uns darüber schon mal kurz Gedanken gemacht haben, hat einen interessanten Gedanken zugeäußert, weil er meinte, er ist kein Cineast.
Nein, ich bin kein Cineast, weil ich nicht gerne ins Kino gehe. Tja. Und das ganze Tamtam mit anstehen, Karten kaufen, möglicherweise sich hunderte andere Leute angucken müssen, vor und hinter einem, ist nicht meine Baustelle. Ich schaue ganz gern Filme, aber das Kino an sich, vor allen Dingen, wenn es irgendwie voll ist oder wenn die Leute unruhig sind, ist überhaupt gar nicht meine Baustelle. Von daher würde ich mich nicht als Cineasten begreifen.
Okay.
Und einen intellektuellen Anspruch habe ich auch keinen. Von daher, ja, ich glaube, ich falle durch diese Kategorie.
Okay, aber das ist eben vor allen Dingen, wenn man den Cineasten durch das Kino gehen definiert. Das ist ja die Frage, ob das notwendigerweise so ist. Okay, jetzt möchtest du eine Probedefinition bieten oder hast du da irgendwie einen schlauen Ansatz, was ein Cineast ist?
Naja, nee, also ich, was heißt schlauen Ansatz? Ich würde das jetzt nicht so bedeutungsschwanger hier rum interpretieren wollen, was dieses Wort ausmacht und wo der sich abgrenzt. Ich glaube, das ist halt einfach ein Wort für den Kino- bzw. Filmfan, der das wirklich als sein Hobby betrachtet und da wirklich, wenn man fragt, was machst du so gern in deiner Freizeit, dann gehört halt Filme als ein wirkliches Thema dazu, wo man sagt, ich mag Filme, ich gucke oft Filme, ich gehe auch gerne ins Kino, dann ist man halt Cineast. Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie immer nur komplizierte Schwarz-Weiß-Filme aus Bukarest gucken muss, um da irgendwie als ein solcher gelten zu dürfen. Sondern es geht halt schlichtweg darum, ob ich da Fan von bin oder nicht.
Also ich würde schon sagen, damit das Wort, also so wie ich das Wort verwende zumindest, würde ich schon sagen, dass es sich ein bisschen abgrenzt von den Leuten, die eben nur das schauen, was jetzt die absoluten Blockbuster sind oder sowas. Es gehen ja vielleicht auch viele ins Kino und so, aber ich würde schon sagen, also wenn ich Cineast sage, dann meine ich schon jemanden, der so ein bisschen auf Schatzsuche ist und sich auch dafür interessiert, mal was anzuschauen, was nicht alle anderen gesehen haben, der vielleicht auch bei bestimmten Filmemachern den Anspruch hat, alles gesehen zu haben oder der eben so ein bisschen, naja, sagen wir, ein bisschen über das hinausdenkt, was jetzt einfach ganz oben auf der Liste der meistgesehenen DVDs und Kinofilme und sowas ist.
Aber das würde ja, dann würde diese Abgrenzung ja einzig und allein über den Geschmack definiert sein.
Also ich würde, glaube ich, schon jemanden als Cineast nicht bezeichnen, wenn er sich nur mit Mainstream beschäftigt.
Okay, also er muss einen Geschmack haben, der vom Mainstream abweicht, dann ist, oder die Bereitschaft auch mal sich überraschen zu lassen und vorher also, nicht zu wissen, ob das
ist. Also ich würde sagen, dass der Geschmack nicht davon definiert sein sollte, wie auch immer indirekt, was der Mainstream ist, sondern
den hat ja fast keiner. Es ist, der Mainstream ist ja nur deshalb Mainstream, weil die Überlappung am größten ist.
Ich würde sagen, dass viele Leute einfach das schauen, was ihnen am besten verkauft wird. Und das sind die Filme, die groß produziert sind. Und
ja, aber die auch die Stars gefallen sind. Dann nicht allen. Ja, sie rennen halt dann vielleicht da rein und im Endeffekt floppen auch davon ein paar.
Ja, klar.
Und im Endeffekt ist der Mainstream dann das, wo die Überlappungsfläche von allen Millionen Leuten, die ins Kino rennen, die größte ist.
Ja gut, aber es gibt schon viele Leute, die nicht mehr gesehen haben, als das, was so die Filme sind. Und die würde ich nicht als Cineasten bezeichnen. Also ich frage mich halt, wie das Wort irgendwas bedeutet, was irgendwie so ein bisschen eine eigene, also wenn es einfach nur ein geschwollenes Wort für jemanden ist, der gerne ins Kino geht, dann würde ich das Wort nicht verwenden, glaube ich.
Also ich würde jetzt zwischen dem Wort Filmfan und Cineast keinen großen Unterschied machen, außer man legt diese Kinodefinition an. Okay. Darüber kann man diskutieren, ob das so in dem Wort mitschwingt oder nicht. Marc sieht es so, ich weiß nicht, ob ich das so zwangsläufig so sehe. Aber ja, okay.
Also ich
sehe schon, wen du meinst, wen du da charakterisieren willst, und ich weiß auch nicht, ob ich für den jetzt ein besseres oder anderes Wort hätte. Aber
also ich würde auch sagen, ich würde unter Cineast jemand verstehen, der sich schon auch dafür interessiert, ein bisschen so, wie verschiedene Filme zusammenhängen oder eben versucht, eben so größere Verbindungen zu verstehen oder sowas. Also ich würde einfach denken, dass ein Cineast jemand ist, der sich nicht nur jetzt die 2 Stunden unterhalten fühlen möchte, sondern der das Ganze so ein bisschen als System, kulturelles System versteht oder sowas.
Ja, da können wir uns eher einigen. Also jemand, der Film auch als eine Kunstform sieht, die
ja, wie soll man das, ich schlechten Worte zu klein, also der Film als solches mag, weil das eine bestimmte Art ist, Geschichten zu erzählen, bestimmte Art, und dann auch sozusagen sich darüber Gedanken vielleicht hin und wieder mal macht, was macht dieser Film anders, als dieser Film macht und so weiter. Ich würde es nicht so unbedingt daran festmachen, was er jetzt konkret guckt, sondern eher an der Tatsache, das Film als Kunstform zu begreifen. Und eben, es gibt ja so Leute, die, boah, Film ist so eine Unterhaltung und Fernsehen ist eine andere und das ist alles so beliebig und ich mache halt irgendwas, nehme immer das mit, wo im Zweifel irgendeiner fragt, ob ich mitkommen will, aber nicht so aus sich getrieben raus jetzt irgendwie zum Film hin tendiert immer wieder. Aber ja, vielleicht ist das Wort auch einfach ein bisschen schwammig.
Ja, also mit intellektuellem Anspruch würde ich auch nicht sagen, dass was zu tun hat, weil Cineasten können auch Liebhaber von irgendwelchen Genrefilmen sein, die eben da irgendwie ihre Nische haben und sich wahnsinnig gut auskennen und alle Verbindungen kennen und so. Den würde ich auch den Titel Cineast nicht absprechen wollen, nur weil es eben vielleicht
da ein konstruiere ich jetzt ein, den Mainstream-Cineasten, der steht total auf den Mainstream und kennt sich da voll aus.
Also meine Erfahrung ist eben, ich kenne viele Leute, die eben im Prinzip so ins Kino gehen, der Film, der am meisten beworben wurde zuletzt, ja, und bei denen würde ich nicht als Cineasten sehen. Also selbst wenn die zahlenmäßig ziemlich viel ins Kino gehen, da würde ich eben sagen, dieses Interesse dafür, wie ist das angeordnet im Vergleich zu anderen Filmen und wie bewerte ich das vielleicht auch und so, oder fresse ich einfach das, was mir vorgesetzt wird und so, da würde ich den Begriff nicht verwenden. Aber ehrlich gesagt, so richtig gut finde ich den Begriff sowieso auch nicht. Deswegen, wenn wir ihn vermeiden können, dann also ich vermeide ihn gerne. Weil er klingt halt immer so nach, keine Ahnung, nach...
Pete, Pete, Pete.
Ja, Schwarz-Weiß-Film mit holländischen Untertiteln.
Genau, würde ich schon nicht gucken wegen der Untertitel. Gut, haben wir noch eine Frage? Wir hatten, glaube ich,
noch... Wollten wir noch eine Frage?
Ich weiß
wollen
nicht.
Wollen wir die Kino der Zukunft Frage?
Die monströse Riesenfrage.
Wir haben noch eine Frage von Kut. Das dauert länger, die jetzt vorzulesen. Und wahrscheinlich spreche ich auch ein paar Sachen falsch aus, aber okay. So, Q fragt, glaubt ihr, dass das Filmerlebnis so bleibt, also so bleibt, wie es jetzt ist wahrscheinlich? Es gab ja einige Versuche, das zu verändern oder zu verbessern, Ende 2014 und dann irgendwann 2015 sollen nur die jetzigen Prototypen von Oculus Rift, Valve VR, heißt es so,
ja,
marktreif werden, wodurch Virtual Reality für wenig ist Anführungszeichen, Geld, in Klammern wohl rund $300 ermöglicht wird. Mittlerweile gibt es da keine Latenz mehr und durch mittlerweile gut funktionierendes Head-Tracking ist die Immersion so hoch, dass das Gehirn keinen Unterschied mehr zwischen der Realität und virtuellen Welten machen kann. Man schaut damit nicht mehr auf eine Leinwand oder einen Bildschirm, sondern steckt wirklich drin. Es gibt da schon gesundheitliche Bedenken, weil es vielleicht eine hohe Suchtgefahr gibt, weil es sich besser als die Wirklichkeit anfühlen kann. Könnt ihr euch vorstellen, dass das auch Auswirkungen auf das Kino haben wird? Okay, kannst du erstmal so ein bisschen erklären, um was hier überhaupt
geht? Also diese Geschichte, was er da jetzt erwähnt, Oculus Rift und Valve VR, sind stereoskopische Bildschirmbrillen. Also du trägst quasi so einen kleinen Helm oder so eine Brille. Da sind zwei Bildschirme drin, die jeweils ein Bild für dein rechtes und dein linkes Auge generieren. Demzufolge hast du eine perfekte 3D-Sicht, weil eben nicht wie im Kino irgendwie es schwierig ist, wo das Bild für dein rechtes und dein linkes Auge getrennt herkommt. Der Computer generiert die in der richtigen Perspektive und danach, dadurch, dass dieser Helm dich auch komplett abschottet, du siehst nichts mehr von deiner Außenwelt, ist es dunkel, du kriegst nur diese Bilder in deine Augen von diesen zwei Bildschirmen, siehst du perfektes 3D und dann ist halt eine Head-Tracking-Software dabei, das heißt, das Ding bemerkt deine Kopfbewegung und durch diese Kopfbewegung kannst du dich in diese 3D-Welt umschauen. Und die Latenz, die man von der spricht, das war früher eben das Problem, dass diese ganze Verarbeitungskette von, oh, er hat eine Kopfbewegung gemacht, wir müssen jetzt das Bild nach links schwenken, das hatte eine gewisse Verarbeitungszeit, weil die Computer nicht schnell genug waren und das hat immer so, die Welt schwenkt so hinterher, hinter deiner Kopfbewegung, das macht Übelkeit und alle möglichen, das macht halt Immersion kaputt. Heutzutage ist das so perfekt und wenn das jetzt noch ein bisschen besser wird, was die Grafikeffekte angeht, dann sind wir über kurz oder lang an der Stelle, wo du wirklich glaubst, dass du in dieser Welt bist. Und man sieht es auch, wenn man sich auf YouTube Videos anschaut, wo Leute in Oculus Rift aufhaben und irgendwie Achterbahn fahren. Die sitzen an einem Tisch, reden mit drei Leuten, die sich mit ihnen unterhalten. Dann setzen sie sich diesen Helm auf und fahren Achterbahn und innerhalb von 5 Sekunden wird ihnen entweder schlecht, weil sie nicht gut Achterbahn fahren können, obwohl sie diesen Stuhl nicht verlassen haben, oder sie sitzen wirklich an diesem Tisch und sitzen so da und halten sich so fest und drohen runterzufallen von dem Stuhl oder so, weil das Gehirn sofort diesen Modus anschaltet, du fährst jetzt Achterbahn, und die Leute sich wirklich an ihrem Sitz festkrallen und glauben, dass sie aus ihrem Sitz geschleudert werden. Also diese Immersion ist mittlerweile so gut und die wird immer besser. Und jetzt ist halt die Frage, könnte man daraus Kinofilme machen? Also mit anderen Worten, was ist mit Kinofilmen, in denen du deinen Sichtwinkel selber bestimmst? Ja? Du kannst natürlich nicht rumlaufen so in dem Sinne, oder vielleicht könnte man auch darüber nachdenken. Aber wenn ich jetzt in so einem Kino sitze, ist halt auch die Frage, sitze ich dann mit 400 Leuten in einem Kino, jeder hat einen Helm auf?
Oder laufen
brauchen wir gar keine Leinwand mehr, ja? Also kann ich theoretisch auch zu Hause machen, das ist dann kein Unterschied mehr, weil ich krieg von den anderen sowieso nichts mehr mit. Ich habe meinen eigenen Lautsprecher in dem Helm, muss ich ja auch haben, weil auch ein Surround-Sound funktioniert nicht mehr für alle gleichzeitig, weil wenn der eine gerade nach hinten guckt, muss für ihn der Sound andersrum sein als für mich. Also brauchen wir dann auch Kopfhörer, sitzen wir dann überhaupt noch im Kino? Also es ergibt alles keinen Sinn mehr. Hatte ich gelesen, dass in der Astor Film Lounge du wohl auch OV-Filme gucken kannst mit Leuten zusammen, die das in Deutsch gucken, indem du einen Kopfhörer aufbekommst. Da habe ich auch gedacht, was ist denn das für ein Quatsch?
Du den Sound trotzdem um dich rum und dann...
Ja, ist angeblich wohl auch so, also in dem Artikel, den ich gelesen habe, ging es auch um den Gatsby damals und da war es dann wohl so, in den Szenen, wo DiCaprio mal rumschreit, hörst du dann durch deinen Kopfhörer auch den deutschen Schreiton. Aber mein erster Gedanke war schon, dann ist doch der ganze geile Tiefbass von dieser Superanlage weg. Also ich meine, Kopfhörer habe ich auch daheim und wahrscheinlich einen besseren als den, die da an irgendwie die Leute austeilen. Also da war ich schon raus bei der Idee. Also es ist tatsächlich eine Frage, was macht das überhaupt für die Kunstform Film, wenn ich den Kameramann sozusagen entlasse und dich zu dem Kameramann mache. Ich bestimme dann quasi nur noch, wo du stehst. Aber du bestimmst, wo du hinguckst. Mhm. Und du bestimmst auch das Framing, also was ist im Bild, was ist nicht im Bild, wo liegt der Fokus. Ich glaube, da geht wahnsinnig viel verloren in Sachen Aufmerksamkeitssteuerung. Also wenn dann halt Leute im entscheidenden Augenblick einfach gerade nicht da hingucken, wo es passiert, sondern die gucken gerade die Vögel an, wie die da oben wegfliegen, dann muss ich halt dafür sorgen, dass in dem Augenblick da oben keine Vögel wegfliegen. Aber dadurch ist die Welt dann wieder unrealistisch, wenn da immer nur an einer Stelle was, wo ich gerade die Aufmerksamkeit haben will. Das macht die Welt wiederum total. Wenn ich dann in New York City bin und irgendwie auf dem Times Square irgendwas passieren soll und mir niemand vorgibt, wo ich hingucken soll, wie kriege ich dann überhaupt mit, wo die Geschichte weitergeht? Also, aber vielleicht müssen da auch Erzählformen gefunden werden, über die wir uns einfach noch keine Gedanken gemacht haben.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass sowas dann passieren wird und dass es einzelne Filme gibt, die das vielleicht auch gut umsetzen und so. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ob das generell eben sozusagen das Kino verändert, also da glaube ich ehrlich gesagt nicht so dran, weil es ist so ein bisschen so wie in anderen Erzählformen auch, dass dann immer mal was kommt, was eben eine andere Möglichkeit anbietet, aber gerade eben dieses Framing oder diese Auswahl, die für dich getroffen wird, in dem viele kreative Entscheidungen getroffen werden durch die Kamera und so weiter, dass das wegfällt, führt eben nicht notwendigerweise zu irgendwie dem besseren Erlebnis. Und häufig ist dann so, dass sowas auch nur so angetestet wird. Man sagt, ja, ganz cool eigentlich. Aber dann relativ schnell, man sagt, nein, aber ich will doch eigentlich, dass der Künstler die Entscheidungen trifft und ich dann quasi das Ergebnis sehen kann. Also ein Beispiel ist ja dafür diese antiquierte Form des Mitbestimmens durch den Zuschauern mit irgendwelchen Filmen, die alternative Enden haben, wo die Leute dann früher angerufen haben und so. Und es ist dann immer so, okay, man weiß, das passiert dann am Samstagabend früher und dann wurde das gemacht und alle fanden es irgendwie so ganz cool. Tatsache ist aber, dass es eigentlich narrativ doch meistens ziemlich öde war, weil es wurden halt dann verschiedene Möglichkeiten vorbereitet, dann war das eben ein bisschen anders, aber letztendlich kann das meiner Meinung nach die Erfahrung nicht ersetzen, die du hast, wenn jemand für dich diese Entscheidung getroffen hat und dir einfach ein Paket bietet von diesen künstlerischen Entscheidungen, die du dann bewundern kannst. Also,
naja, also ich sag mal, man kennt das ja von Computerspielen. Wenn du jetzt GTA anschaust, das hat ja auch irgendwie am Ende mit drei Möglichkeiten, die du da zur Wahl hast, wie du dich kurz vor Schluss entscheiden kannst. Und es gab andere Spiele, wo du noch sehr viel freier bist, was du tun kannst. Und die laufen schon, also du immersierst da schon auch gut. Aber man sieht halt auch an so Computerspielen wie GTA, an den Stellen, wo die Geschichte weiter erzählt werden muss, ja, wo irgendwas passieren muss, um dich jetzt nicht einfach nur frei, du fahr hier rum und klau noch ein paar Autos, machen, tu, was du willst, verdien dein Geld auf irgendeine Art und Weise, aber irgendwann ist ja dann wieder der Punkt, wo die Geschichte vorangehen muss und in dem Augenblick nimmt man dir den Controller aus der Hand und bestimmt, wo du hingucken musst und bestimmt, wie es abläuft, weil es halt sich nur so sinnvoll erzählen würde. Wenn du dann wieder im falschen Augenblick in die Luft guckst, kriegst du halt nicht mit, wie die Geldübergabe war. Das würde nicht funktionieren, also schaltet man dir das in dem Augenblick aus.
Ja, ich meine aber, dass die Tatsache, dass es Überschneidungen gibt zwischen Computerspiel und Film und dass es verwandte Kunstformen irgendwie sind und dass inzwischen natürlich jeder weiß, dass Computerspiel auch tolle Geschichten erzählen können und dass es zum Teil visuell sehr ähnlich geworden ist und so, heißt eben trotzdem nicht, dass es die gleiche Kunstform ist. Und das heißt eben auch nicht, dass Film notwendigerweise, dass es ein Fortschritt für den Film ist, sich da noch näher ranzubewegen oder so, sondern ich glaube eben, dass es immer wieder so Grenzgänger geben wird, die sehr nah an die jeweils andere Kunstform reinkommen, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, dass es ein Bedürfnis dafür gibt, grundsätzlich den Film näher an diese Erfahrungen anzubringen.
Ja, ich denke, das wird im Grunde so laufen, dass das ausprobiert werden wird, dass es sicherlich auch Effekte geben wird, wo wir sagen werden, oh, dafür hat es gut funktioniert. Ich wette, die Pornoindustrie ist ganz vorne mit dabei, wird es hervorragend funktionieren, weil es auch herrlich in einem begrenzten Umfeld sich abspielt und sehr klar deutlich ist, wo die Action passiert und wo du vielleicht hingucken willst oder nicht hingucken willst. Ich glaube nicht, dass der Film dadurch weggeht und ich glaube auch nicht, dass die Kunst des Kameramanns dadurch weggeht, weil diese Aufmerksamkeitssteuerung, Helligkeit, Kontraste, Schärfe, Bildausschnitt allen voran, das funktioniert dann halt einfach alles nicht mehr oder Helligkeiten, Kontraste vielleicht noch, aber Schärfe schon mal zum Beispiel nicht mehr und Bildausschnitt sowieso nicht. Und ich glaube, das wird ausprobiert werden, dann wird man auch merken, wo die Grenzen sind und dann gibt es vielleicht irgendwie halt einfach ein neues Erzählgenre, so wie das Computerspiel plötzlich aufgetaucht und dazugekommen ist und jetzt voll da und voll ausgebildet ist, wird es vielleicht irgendwas Drittes geben, was 3D-Film, also Selbstguck-Film ist und vielleicht geht's auch wieder weg, wenn es nicht funktioniert. We'll see.
Ja, an eurer Diskussion merkt man doch, dass ihr jetzt in der ersten seid, weil ich hätte sowas Tiefgründiges zur Einschätzung dieser verschiedenen Erzähl- und Medienformen niemals beitragen können. Von daher herzlichen Glückwunsch, Prüfung bestanden.
Ich höre da so eine gewisse Grundarroganz.
Nein, aber okay. Nein, gar nicht.
Ey, du hast gerade deinen Cineasten
Badge
Stamp
bekommen.
Hier.
Super, uns fallen zwei Worte an. Badge und Stamp. Ja. Und wie also Abzeichen. Ich habe jetzt mein Abzeichen.
Genau.
Ja, also, ja. Ich ehrlich gesagt sehe aber auch das, was du beschrieben hast oder auch das, was Kuh meint und so, sehe das eher so in dem Bereich, wäre mal eine interessante Erfahrung, das mal so auszuprobieren. Aber ich sehe das gar nicht so stark in dem Kontext Film eigentlich sowieso, sondern die Frage, funktioniert das wirklich und wie fühlt sich das an und sowas, aber inwiefern man
das. Also ich fand immer diese Videos lustig, wenn du Leute guckst, die irgendwie dann auf ein Hochhaus gestellt werden und mit den Füßen an der Kante stehen und runtergucken mit so einem Oculus Rift, wie unsicher die plötzlich in ihrem Bürostuhl sich festklammern. Ja, also diese Immersion muss, ich habe noch kein so ein Ding aufgehabt, ich habe mal so Virtual Reality Geschichten ausprobiert in den frühen 90ern, da waren die noch auf einem ganz, ganz anderen technischen Stand. Es gibt mittlerweile solche Gestelle, in die du dich reinstellen kannst, wo du dann an der Hüfte so fixiert wirst. Und das hat den Vorteil, du kannst nicht weglaufen, also du kannst nicht rausfallen irgendwie, weil du fixiert bist. Und du kannst mit den Füßen gehen, du kannst dich umdrehen und kannst in jede Richtung laufen, kommst aber in der physikalisch realen Welt nicht aus diesem Ständer raus. Mhm. In deiner Virtual Reality fühlt sich das aber so an wie, ich bin jetzt in die Richtung gelaufen. Weil ich meine Füße bewegt habe, verschiebe ich auch meinen Ort in der virtuellen Welt. Also für Computerspiele ist das natürlich der absolute Segen, also Shooter in dieser Welt zu spielen, wird sicherlich eine Immersion geben, die unfassbar viel besser ist als das, was wir heute mit unseren Fernsehern haben. Für Filme sehe ich das nicht so 100% kommen.
Na gut, also wieder zwei Fragen beantwortet.
Genau, eine von den ganz großen.
Ja. Wenn ihr mir Fragen schicken wollt, dann tut das. Und wenn ihr am 29. in der Pinken Bar dabei sein wollt, dann meldet euch.
Genau, 29. März, Pinke Bar, Björn spielt. Eins von vermutlich zwei, aber vielleicht auch das letzte Konzert. Das ist noch nicht geklärt.
Ganz klar.
Insofern, hurry up, meldet euch.
Ja.
Es könnte die letzte Chance sein. Und wenn nicht, dann ist es die vorletzte und trotzdem sehenswert.
Auf jeden Fall.
Genau. Wissen wir schon, was Björn machen wird? Kommt er wieder mit Gitarre oder Klavier? Oder?
Wir wissen gar nicht.
Diesmal gibt es auf jeden Fall keine Weihnachtslieder. So viel wird kann man, denke ich, voraussagen.
Wenn wir uns welche wünschen.
Da lehne ich mich
jetzt
mal.
Wieder Last Christmas.
Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass es keine Weihnachtslieder geben wird. Der Björn kann mich ja dann Lügen strafen.
Okay. Dann.
Bis nächste Woche. Bald ist 333, fällt mir gerade auf. Schnapszahl.
Was genau? Was machen wir da wohl?
Trinken.
Die Hälfte von 666.
Da, da, da.
Okay.
Au revoir.